Hey und willkommen zu einer neuen gemütlichen Folge Gemütlich Nachsitzen an diesem wunderbaren Donnerstag, unserem neuen Upload-Termin, wie mir mitgeteilt wurde. Ja. Oder habe ich da was durcheinander bekommen?
Auf ganz gemütlich. Du hast es gemütlich zu ernst genommen auf jeden Fall und hast ganz gemütlich die Aufnahme einen Tag geschoben, noch einen Tag. Aber es ist entschuldigt, du hattest Geburtstag! Happy Birthday! Wo ist mein Kuchen?
Wo ist dein Kuchen?
Ja, ich hätte würde mich freuen über einen Kuchen.
Ach, der ist natürlich wie alles andere in meiner Wohnung, inklusive mir selbst, aufgrund der Temperaturen mit meinem Möbeljahr hier in der Wohnung verschmolzen. Das heißt, du könntest ihn dann bei dem nächsten Besuch einfach rausbrechen aus dem Laminat. Ich bin auch überrascht, wie das passieren konnte, ehrlich gesagt. Also gestern war ich eigentlich noch auf dem Rückflug von Mallorca nach Köln und jetzt ist schon wieder 2 Wochen her. Und,
du bist jetzt 2 Wochen zu Hause. Es fühlt sich an noch wie gestern, als du hier warst.
Ja, total, total. Was seitdem auch alles passiert ist. Ich muss natürlich direkt mal mit der Tür ins Haus fallen, weil das würde natürlich die Leute wahnsinnig interessieren. Ich habe Indiana Jones natürlich sofort gesehen, den neuen. Und
war eine Enttäuschung, wie du vorher gesagt hast, oder befürchtet hast zumindest.
Befürchtet habe ich das auf jeden Fall. Schlimmer fast noch. Ich muss ihn noch ein zweites Mal sehen. Aber ich saß da wirklich im Kino und war wirklich traurig und schockiert über meine eigene, über die Belanglosigkeit und die Emotionslosigkeit, die ich empfunden habe. Normalerweise ist natürlich auch so in Indiana Jones oder gerade in Harrison Ford Besuch, habe ich schon öfter gesagt, eigentlich so ein bisschen so ein Therapiebesuch auch, in dem ich einfach mal wieder richtig heulen kann, weißt du, weil ich quasi
alles diese Nostalgie, rauslassen kann,
alles rauslassen kann,
was sich bei dir in deinem Alltag angestaut hat.
Was sich angestaut hat, genau, einfach weil Harrison Ford natürlich in mir dann auch immer so dieses Vertrauensgefühl irgendwie ausdrückt. Aber irgendwie, ich habe viele seiner Entscheidungen nicht so richtig verstehen können. den Frauen-Sidekick fand ich vollkommen in Ordnung. Da flippen ja auch alle aus, haben wir ja auch schon drüber gesprochen und sowas. Also irgendwie bizarr, was dieser Film irgendwie auslöst.
Das ist nicht mehr der echte Indiana Jones.
Doch, aber, das schon. Aber es ist einfach wahnsinnig viel verschenkt worden. Das ist eigentlich das Traurigste. Ich werde da nochmal irgendwo an besserer geeigneter Stelle nochmal was Ausführliches drüber machen. Aber ich
auf denk, TikTok, weil du bist ja neuer TikTok-Star.
So, genau.
Du siehst, da machst du dann mal in 60 Sekunden, fasst du dann deine gesammelte Kritik schön pointiert zusammen. Ja, mit dem gewissen Herr Bergmann-Humor, der auf TikTok durchdeckt. Herzlich willkommen, Herr TikTok-Star. Ich muss kurz einmal checken, Herr Bergmann. Wie viele Follower hast du bitte geholt,
seitdem wir auf Mallorca sind? Weil der Stern ist natürlich schon wieder erloschen. Wie so voraussehbar. Ich habe irgendwie
29,9 Follower. 29,9000 Follower.
Genau, 29 Follower und ein Embryo ist mit dabei. Ich war natürlich kurzzeitig wieder drin, habe natürlich wieder Aufmerksamkeit bekommen und dachte mir, yes, die Leute lieben mich noch. Geil, ich kann es noch. Und dann mache ich natürlich einen TikTok, sobald ich wieder in Köln bin. Und der hat dann natürlich plötzlich nur 10.000 Aufrufe, weißt du. Und dann denkst du natürlich wieder, oh nein, ich bin ja eigentlich total wenig wert. Oh nein, die Leute hassen mich. Und schon sitze ich wieder 4 Tage hier beim eigenen Saft, weißt du, und leg die Lecke über den Kopf.
Du musst weitermachen. Alleine hier, wenn ich, du hast fast 1 Million Aufrufe auf das How I Think I Look When I Listen To You Carefully. Also wirklich, Bergi, TikTok-Star, ich glaube, du bist immer noch dafür gemacht, du darfst nicht aufgeben. Schön weitermachen. Immer weiter. Machen. Ich fand den Vlog wirklich mega geil von dir, wo du von hier den TikTok-Vlog, also wenn ihr noch mal sehen wollt, wie Bergi sich mit Sonnencreme eingeschmiert hat, also nicht mit Sonnencreme, nee, mit Joghurt als Aftersun-Ersatz, ja. Und das Ganze auch noch nascht und was er hier alles erlebt hat, als er auf Mallorca war, schau dich unbedingt auf TikTok mal Bergi an.
Bergmann to go unterstrich. Das hat sogar richtig, hier, Papa Plate hat sogar meinen TikTok-Kanal in seinem Twitch-Stream gefeatured, weil Stegi war mit am Start und hat dann irgendwie ihm davon erzählt, wir haben es gemeinsam angeschaut und er hat ja so einen Reaction-Kanal und da bin ich schön auf seinem Vorschaubild, bin ich da drauf.
dem Bild natürlich.
Natürlich. Aber weißt du, aber alle, ich höre das natürlich aus allen möglichen Richtungen, also die Hälfte sagt natürlich, was bist du denn für ein Cringe-Onkel, hör auf TikTok irgendwie hier, was unterstützt du den chinesischen totalitären chinesischen Staat. Aber nach mir die Sinnflut, das interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Und die anderen sagen natürlich genau wie du, wer TikTok-Star, hau rein. Ich frage mich nur, weißt du, was soll ich denn machen?
Die Ideen, die müssen schon irgendwo dann von dir kommen, aber ich finde,
ja, da scheitert es halt dran.
Du hast doch schon, du bist doch eh schon halb TikTok-süchtig, so viel wie du immer von TikTok erzählst. Da findest du die guten Trends und TikTok ist auch eine Plattform, wo man eh einfach nur nachmacht und dann so ein bisschen minimal seinen eigenen Twist rein und schon ist das Ganze ein Hammer-Ding. Also ich glaube, wenn du da genauso, da findest du nochmal weitere Sachen.
Okay,
da musst du dich ansetzen. Also allein, dass diese wirklich diese super billigen CEO-Lifestyle-Videos von dir, diese Dreier-Serie, die haben eigentlich alle 100.000 Views, das ist so krank.
Ja, ja die müsste ich eigentlich, muss ich einfach öfter besuchen. Oder halt CEO Lifestyle Köln Ports, das kann ich natürlich auch sonst nochmal ummünzen. Felix, wie ist es denn dir ergangen? Wir haben uns ja auch eine Woche nicht
bevor
gehört.
Bevor es zu mir geht, ja, ich bin auch aus dem Flugzeug jetzt übrigens endlich gesprungen und so weiter. Aber ja, bevor es darum geht, ich muss noch einmal abschließen, das ganze Mallorca-Thema mit dir. Wie steht es nämlich bei deinem Sonnenbrand?
Er ist tatsächlich abgeheilt. Also ich habe.
Wie lange hat's gedauert?
Oh, bestimmt noch eine Woche, wo ich hier war. Ich habe wirklich, wirklich heftigst abgepellt. Das war wirklich eklig. Auch so morgens aufzuwachen, du liegst wirklich nur so in deiner alten Haut. Das war irgendwie eigenartig. Hatte aber auch was Therapeutisches, weil es natürlich das Ablegen auch alter Sorgen war, die ich angesehen habe. Und geil ist eigentlich, dass ich tatsächlich vor 3 Tagen schwer den neuen Sonnenbrand hatte. Man sieht es hier auch wieder leicht um die Nase, weil ich natürlich wieder ohne Sonnencreme rausgegangen bin. Aber jetzt habe ich meinen Fehlern gelernt und jetzt gehe ich einfach nicht mehr raus.
Oh nein!
Nein, war natürlich ein Scherz. Nee, alles gut. Mir geht's gut. Viel schlimmer allerdings, da habe ich mich in Grund und Boden geschämt, war, dass ich ganz eigenartig auf die letzten Meter in deinem Haus, kleines Understatement, in deiner riesigen Villa von den Moskitos, von den Mücken da zerstochen werden musste. Mein ganzes Bein war regelrecht aufgestochen und ich habe so sehr gekratzt, dass mein ganzes Bein halt aufgekratzt war. Und
aber
ich sah
wie
wirklich
hast du die
aus,
gefunden? Ich habe keinen einzigen Moskitostich in der Zeit, als du da warst, bekommen.
Ja, vermutlich, weil die natürlich sich alle auf mich gestürzt haben.
Hast du einen Nachtwandler, bist du dann irgendwie noch zu den Sümpfen gegangen und so und hast dich da, kannst dich nicht dran erinnern, weil das alles so Nachtwandlermäßig war.
Ich glaube, ich habe einfach sehr, sehr süßes Blut und die finden schon ihren Weg dann zu mir. Die warten einfach nur und irgendwann komme ich eh vorbei.
Ja. Oder ist es, weil du die Spinne hier weggescheucht hast aus deinem Zimmer, weil die hätte die sonst vielleicht die etwaige Mücke, die noch gekommen wäre, hätte die verspeist.
Da habe ich dich übrigens sehr gehasst. Das haben wir aber im Podcast schon erzählt. Ne?
Haben wir das im Podcast erzählt, wie sehr du mich gehasst hast?
Ich glaube,
das ist auf jeden Fall vorher
schon
passiert. Deswegen bin ich mir nicht sicher, weil wir haben ja direkt vor dem Abflug von dir haben wir die letzte Folge aufgenommen.
Ja.
Wahnsinn, auch wie lange das her ist, dass wir die letzte Folge aufgenommen
haben. Wahnsinn, ja.
Aber da war ich auch wirklich, da war ich kurz, uiuiui, jetzt ist Freundschaft gekündigt worden.
Wir haben auch gesehen, man hat die Panik bei dir gesehen, dass du dachtest so, nein. Weil du natürlich auch weißt, was für ein
was es mit dir auslöst gerade in dem Moment.
Ja, was für ein neurotischer Mensch ich dann auch sehr, sehr schnell werden kann.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir es erzählt haben. Haben wir es erzählt? So richtig?
Also, wir können es mal ganz kurz abzählen. Also, wir wollten zu Bett gehen und ich habe bei mir
wir
oben...
Wir kamen vom Essen gerade wieder, ne?
Wir kamen vom Essen wieder, genau. Es war 0:21 Uhr, 29 Grad Außentemperatur. Und ich komme in mein Zimmer und sehe über meinem Bett eine kleine Spinne und denke mir, alright, das große Spinnenthema hatten wir hier schon, das mache ich nicht mit, aber ich bin ja Gott sei Dank bei Felix zu Hause, der wird mich jetzt schon retten. Da habe ich Felix gerufen und meinte, Felix, da ist eine kleine Spinne, kannst du mir kurz helfen, die eventuell wegzunehmen? Na klar, gar kein Problem. Und dann bist du schon aufs Bett gesprungen mit deinen dreckigen Füßen auf meinen Kissen.
Das heißt, bin ich auf deinen Kissen rauf, aber das war wirklich genau über dem Kopfteil oben. Und als allererstes war ich auch so, okay, wo ist Shani? Shani ist die Spinnenexpertin bei uns. Die macht die normalerweise immer weg. Aber dann höre ich nur so ein leichtes Plätschern, das gleiche Plätschern, wie ich gehört habe, als wir zu spät waren, um dich vom Flughafen abzuholen. Shani hat gerade geduscht, das heißt, keine Option. Baby muss schlafen, Spinne ist nur jetzt gerade da und wenn die Spinne weg ist, bis Shani fertig ist, dann wird hier niemand mehr glücklich.
So.
Deswegen, ich muss es dann selbst machen und ich hasse es, ihr selbst Mücken an der Wand zu klatschen. Weil die die hinterlasse ihr Matsch an der Wand.
Da kippte die Stimmung, weil wir beide anfingen, doch sehr lautstark darüber zu diskutieren, dass ich war der felsenfesten Überzeugung, wenn du diese kleine Spinne, die war jetzt nicht groß, wenn du die jetzt zerdrückst, dann hinterlässt die keine Rückstände. Als jemand, der wirklich zahlreiche Spinnen, und da wirklich oute ich mich jetzt auch einfach und gebe mich auch der ganzen Häme und aller Kritik her, als jemand, der wirklich wahnsinnig viele Spinnen auf verschiedenste Arten und Weisen entsorgt hat, weiß ich, dass die nicht zerplatzen. Die Mücken natürlich, warum denn auch? Weil sie sich natürlich 5 Sekunden vorher mit 2 Liter Blut von dir vollgepumpt haben. Natürlich zerplatzen die dann an der Wand.
Aber die Spinner doch auch Blut. Die haben dieses blaue Blut, haben die, als ob der.
Aber ja, aber ihr eigenes. Das sind doch Nanoliter, ja, die da.
Schon nicht ganz wenig, du. Also so ein Spinnenmassaker. Ja. Dann hast du da so einen ekelhaften Fleck an der Wand. Und wir haben schön dein Schlafzimmer, das Gästezimmer. Du warst ja der allererste Gast. Schön gestrichen im schönen Boho-Beige-Ton. Und dann willst du an dieser schönen neuen Wandfarbe erstmal platsch, einmal so eine Spinne drauf zerquetschen. Da war ich so, nee. Aber ich wusste auch nicht, wie ich es halt sonst richtig machen soll.
Ja, deswegen war deine Idee dann einfach zu sagen, ja, ich greife die jetzt erstmal, beziehungsweise versuche sie mal Richtung Fenster zu locken. Wie mache ich das? Indem ich einfach rumwedel mit irgendeinem Objekt vor dieser Spinne und es wird schon gut gehen. Dann meinte ich, Felix, auch hier wieder, ne? 20 Jahre lang Erfahrung mit der Spinnenentsorgung, das wird nach hinten losgehen, die wird runterfallen. Nein, ich locke die jetzt erstmal weg. Und während du es noch aussprachst, fiel die Spinne runter. In die kleine Nische zwischen, und das ist so ein Boxspringbett, und das ist halt jetzt die heikelste Stelle überhaupt, zwischen dieser Kopfstütze vom Bett und der Matratze, in diese kleine Ritze fiel sie rein, also genau da, wo ich wenige Minuten später mit meinem Kopf liegen sollte. Und dann habe ich meinen Koffer gepackt und bin ausgefahren. Nee, dann war ich auch ein bisschen, weil ich natürlich mich auch wieder so bestätigt gefühlt habe. Ich wusste, dass das passiert und niemand hat auf mich gehört. Hat natürlich in mir auch wahnsinnig viel dann einfach wieder ausgelöst. Dann hat man aber auch gemerkt, wie du meintest, oh, ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast, aber es war irgendwie so ein
Ich bin sofort Satz. Auf den Boden runter mit der Taschenlampe gesucht, wo sie ist und so weiter. Das stimmt. Wir haben sie nicht mehr gesehen. Ich habe alles versucht, um sie zu finden, weil das Bett so halb so auseinandergezogen und so überall reingeleuchtet. Die Spinne hat sich versteckt. Also Insekten oder auch Spinnen haben ja auch diese kranke Angewohnheit, dass sie sich einfach in Luft auflösen können. Ich verstehe nicht, wie die das machen. Ich habe als Kind als ich auf dem Dorf gewohnt habe, hatten wir häufiger mal so ein bisschen Insekten im Haus. Aber einmal hatte ich echt so eine, ich bis heute glaube ich, dass es eine Kakerlake war. Ich habe nie sonst in Deutschland eine Kakerlake gesehen. Aber in meiner, ich glaube, das war eine Kakerlake. Die war so groß, die hat Geräusche beim Gehen gemacht, weil sie ist knack, 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 weißt du, wie so ein Ritter in der Rüstung, nur so auf Insektenebene. Und ich habe irgendwie einen Hausschuh, glaube ich, damals, ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht so 12, 13 oder so, voll da, es war mitten in der Nacht, voll raufgehauen. Und gedacht, okay, die ist jetzt tot. Und dann habe ich den Hausschuh wieder hochgenommen und die ist weggelaufen.
Nein.
Und dann ist sie auch in so einer Lücke zwischen meinem Bett und meinem Kleiderschrank gelaufen. Und ich habe alles da. Und dann, weißt du, der Schrank war so direkt an der Wand und so ein riesiger, alter, fetter Holz-Kinderkleiderschrank. Und dann halt das Bett auf der linken Seite, beide an der Wand. Das heißt, du musstest einen riesen Aufwand machen, um das da irgendwie so wegzuziehen. Du konntest sie nicht einfach auseinanderschieben. Und ich habe alles gemacht und sie nie wieder gesehen. Ich habe in meinem Leben dieses Teil nicht wieder gesehen, diese Kakerlake oder was es war. Und ich habe mehrere Wochen lang da in Angst und Schrecken habe ich da geschlafen.
Ey, genau so ist es im Endeffekt auch dann in dieser Situation ausgelöst worden, denn wir haben sie ja auch nicht gefunden. Und dann weiß ich nur noch, dass ich halt wirklich ein bisschen enttäuscht war, dass du nicht auf mich gehört hast. Du hast dich dann aber auch entschuldigt mit den Worten, ich glaube, du hast recht gehabt. Das war dann wieder Genugtuung und dann habe ich einfach am Fußende geschlafen, ehrlich gesagt. Aber auch nur diese eine Nacht.
Hast du dich dann umgedreht?
Ich habe mich dann umgedreht, ja. Und dann am nächsten Tag habe ich aber, weil du hast auch noch irgendwie gesagt, diese Spinne, die ist jetzt weit weg, die wird dir nichts tun. Und du hast so was sehr Väterliches gehabt und was sehr Beruhigendes. Und das hat mich wirklich beruhigt. Und dann habe ich die nächsten Tage, habe ich mich immer mehr diesem Kopfende wieder angenähert. Und irgendwann war es mir dann egal. Und ins Bett habe ich auch nicht gemacht.
Ein fast 30-Jähriger und ein über 30-Jähriger und eine 2 Zentimeter Spinne oder wenn überhaupt, sondern eine 1 Zentimeter Spinne. Nee,
die war nicht mal 2 Zentimeter, das war schon lächerlich klein. Ja. Ja, Insekten.
Du hast halt auch nur zwangsweise in dem Zimmer geschlafen, weil es gibt ja kein anderes Bett momentan. Oder zu dem Zeitpunkt gab es kein anderes Bett, außer dass wir bei uns im Bett schlafen müssen. Und die Option unten, die Couch, die ist ja wirklich nicht bequem, die alte gewesen. Aber jetzt wäre jetzt schon die neue Couch, ne, die 2 Tage später dann ankam, die wir jetzt endlich aufgebaut haben, da hättest du geschlafen. Wir haben jetzt eine riesige Wohnlandschaft einfach bei uns unten. Also was heißt Wohnlandschaft? Eine Matratzenlandschaft, ein riesiges, ein gemütliches Areal. Es ist der Wahnsinn.
Habt ihr schon aufgebaut? Wie lange hat das gedauert?
Wir haben ungefähr 5 Stunden lang aufgebaut.
Ach so, okay. Weil es waren ja irgendwie 40 Kartons. Das sah ja aus wie am Ende hier, wo die Bundeslade bei Indiana Jones im Area 51 verstaut wurde. So sah es aus, als du da reingeschwenkt hast. Es
hat eine Timelapse gedauert. Eine sehr lange Timelapse. Ich musste eine USB-Powerbank anschließen an die Kamera, damit die Timelapse lang genug laufen kann. Also wir haben wirklich, es war viel Arbeit, das alles aufzubauen, aber es ist wirklich jetzt so gemütlich und es wertet schon mal das Haus extrem auf. Also das nächste Mal, wenn du da bist, ja, auch wenn eine Spinne kommt, kannst du immer im Wohnzimmer schlafen, Baggy. Da
sehr
haben
geil.
Wir jetzt
möglichst ungefähr, viele Alternativen.
Ich versuche mal die Quadratmeter. Also ein Element ist 1,5 m x 1,5 m.
Ja.
Dann haben wir, davon haben wir 1, 2, 3, 4. Und dann haben wir noch 2 etwas kleiner, die sind 84 mal 84. Wenn wir jetzt mal die 5 cm bei den großen wegrechnen und bei den 84 die 16 jeweils draufrechnen, ungefähr haben wir also insgesamt, Felix von der Lahn muss kurz Mathe machen.
Oh, ist so krass, wie mein Hirn abschaltet, ne? Sobald mehrere Zahlen hintereinander reingewürfelt werden, knallen bei mir völlig die Synapsen durch und ich sehe mir, wie die Augen so nach hinten klappen und ich völlig weg bin.
Kurz Kopfrechnen.
Ja.
Wir hatten immer Wettbewerbe in der Schule bei Kopfrechnen. Habe ich aber nicht mitgemacht. Das war auch nicht meine Stärke. Aber ich weiß auch, dass wir die Wettbewerbe dafür hatten. Aber das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Quadratmeter ungefähr Liegefläche. Das ist schon geil, ne? Guck mal, das Bett.
Das ist die Hälfte meiner Wohnung.
Ja. Es ist wirklich, das Wohnzimmer hier ist größer als meine Wohnung.
So, nur jetzt aber Tacheles. Costa Quanta?
Über 10.000 Euro.
Okay. Hätte ich jetzt fast mit mehr gerechnet. Aber ich glaube, es ist die Couch.
Über 10.000 kann auch eine Million sein.
Ja gut, aber der hätte ja gesagt über 20.000 oder sowas. Also
das finde ich ja relatable noch. Das kann man nicht mit einer 10.000 Euro Couch. Aber die ist die war schon echt teuer, aber auch ist nicht irgendwie gesponsert, ist schon selbst bezahlt.
Ja. Yeah.
Aber für mich ist das auch so.
Aber über 20.000 auch? Nein.
Nein, nicht über 20.000.
Ja, okay.
Nah dran an 10.000.
Okay.
Aber ist schon, die ist nicht günstig. Also ist
nein, das sag
riesig,
ich auch
nicht. Ist riesig groß. Ist, ich wollte, glaube ich, sagen, die ist aber jetzt nicht krass teuer, würde ich, glaube ich, sagen. Sie ist nicht günstig, aber nicht krass teuer, so wollte ich sagen. Dafür, dass sie halt riesig ist. Natürlich, ja. Bei Ikea kriegst du eine günstigere Couch, aber an sich ist das ein nicht total crazy dafür, dass sie so groß ist. Aber das geht für mich so in die Richtung von, guck mal, ich werde jetzt fast 30, so ein Haus jetzt.
Felix, Vorsicht, du rutscht schon wieder in so eine Rechtfertigung ab. Ich finde, da muss man sich jetzt auch überhaupt nicht viel rechtfertigen, weil Couches einfach grundsätzlich zu den überrascht mich immer wieder, ist einfach, sind wahnsinnig teuer. Also selbst diese IKEA ist Couches der richtige Plural, mache ich wahnsinnig gerade.
Sofas.
Genau.
Das ist Sofa für ein Wort. Ist das ein deutsches Wort? Couch ist ja Englisch und Sofa?
Ja, Sofa, ja.
Das ist so eine Abkürzung eigentlich für sofort.
Sofaletten. Ja, aber sind einfach teuer. Also deswegen, ich finde 10.000 immer noch für die Größe der Couch und auch, dass sie modular ist und sowas. Und man darf ja auch nicht mal vergessen, man muss das so auch in Relation stellen, wie lange hat man was davon? Und eine Couch hast du ja auch einfach, keine Ahnung, 10, 15 Jahre, wenn du ekelhaft bist. Nein, aber also bei mir ist zum Beispiel jetzt auch, ich habe deine Couch ja noch übernommen.
Das ist meine Couch, die habe ich 2013 gekauft.
Genau, also genau 10 Jahre und ich würde auch sagen, in 2 Jahren ist das Ding auch komplett weggeschimmelt. Deswegen sollte ich jetzt auch langsam anfangen, da umzudenken. Aber bis dahin war das ja ein super Investment. Und ich glaube, dass deine Couch noch hochwertiger ist. Und gerade das finde ich ja wirklich geil. Wenn es modular ist und du in 3 Jahren sagen kannst, ich bin verrückt. Ich möchte jetzt gerne nochmal das Fußende umgedreht haben. Ich möchte jetzt gerne nochmal irgendwie zwei Sofas draus basteln. Das ist alles möglich. Ja. Das ist auf eine wunderbare Welt.
Eben. So habe ich mir auch zu mir selbst gegenüber auch gerechtfertigt. Ja. Und ich freue mich einfach drauf. Es sieht einfach, davor sah es so ein bisschen hier aus wie Deutschland 2005 Otto-Katalog. So ein bisschen sah der Möbelstil hier aus.
Und vorsichtig, weil mein Einweihungsgeschenk für euch kommt ja noch. Und du machst gerade ein bisschen den Fliesentisch madig, den ich euch besorgt habe. Und dazu so eine schöne 10 Liter Tabakbox habe ich euch auch noch dazu bestellt. Mit so einem Schieber, mit so einem Zigarettenmaker.
Eigentlich brauchst du es so als Duftzerstäuber, weißt du, dass du den kalten Tabakgeruch ein bisschen verteilen kannst, ne? Damit du dich zu Hause fühlst.
Damit ich mich zu Hause fühle. Ja, fehlt mir nicht.
Aber ich habe sogar jetzt einen Tisch, habe ich schon bestellt, einen Esstisch. Also so langsam, Teppich müssen wir jetzt noch aussuchen, neun, damit schon mal so einen provisorischen aber da. So langsam kommt alles zusammen und ich fühle mich so wohl, dass ich echt auch im Überlegen bin, boah, dieses 50-50-Ding, da habe ich eigentlich gar nicht mehr so Bock drauf.
Das 50, ach so, okay, dass du sagst, vollständig.
Ja, es ist schon so geil hier eigentlich. Es ist wirklich eigentlich schon.
Herr von der Laden.
Ja, mal gucken. Ich meine, jetzt auch eine super Zeit. Wobei eigentlich gerade ist ja nicht, gar nicht, gerade ist es super heiß auf Mallorca. In Deutschland haben wir auch ein bisschen Hitzewelle, auf Mallorca auch. Aber es ist gut auszuhalten hier. Und die ersten Wochen im Haus, es war ja so ab Ende April, Anfang Mai, wo ich hier war, die waren auch Hammer. Und also es ist so schön hier. Es ist so cool.
Aber ich meine, müsstest du denn überhaupt eigentlich nach Köln zurück oder nach Deutschland zurück? Also gibt es eine Zeit, in der du jetzt nicht in der Finca sein könntest? Nein. Also ich meine, ihr habt eine Heizung ja auch da, ne? Also
wenn es mal kälter wird. Da muss ich halt wirklich auswandern im Sinne von, ich muss mich in Deutschland abmelden und in Spanien anmelden und sowas alles. Solange ich nicht mehr als 50% mache, bin ich ja einfach nur Deutscher, der in Spanien halt sein Ferienhaus hat.
Ah, okay, und das wäre dann nochmal.
Aber
okay.
Genau.
Ah, dann zahlst du ja auch Steuern dort und sowas.
Genau. Dann zahle ich in Deutschland keine Steuern mehr. Aber jetzt im Moment zahle ich halt komplett alles in Deutschland noch meine Steuern und hier in Spanien nur so. Muss man auch extra noch Sachen. Vermögensteuer muss ich hier zahlen und natürlich aufs Haus muss ich Steuern zahlen und muss ich jetzt auch jedes Jahr Sachen zahlen. Mhm. Aber es ist trotzdem, das ist eigentlich ein riesiger Step, wenn ich mein ganzes Gewerbe auch abmelde in Deutschland und alles nach Spanien rüberbringe. Deswegen mal gucken. Ich könnte es mir irgendwann vorstellen, aber. Also gerade habe ich da richtig Bock drauf. Gerade denke ich so, warum soll ich in Deutschland sein?
Ja, ich glaube einfach, dass es auch vermutlich einfach ein fließender Übergang sein wird. Also du bist ja jetzt schon deutlich länger da als noch vor einem Jahr. Und wenn du mal überlegst, irgendwie, wie sich das jetzt sowieso immer weiter verschoben hat. Ich glaube, irgendwann wirst du einfach in der Finca aufwachen und merken, ach krass, ich wohne ja jetzt vollständig hier. Ich glaube, das wird gar nicht so eine krass derbe Entscheidung sein. Außer natürlich das Bürokratische, das ist natürlich das Nervige.
Die Entscheidung ist sozusagen da, weil ich kann sie ja nicht so leicht rückgängig machen, die Entscheidung. Yeah. Weil wenn ich mich einmal aus Deutschland abmelde und dann wieder sage, oh, nach einem Jahr auch doch nicht, und dann wieder aus Spanien zurück nach Deutschland, das ist halt ein großes Ding. Und,
ach, die nehmen dich doch mit Kusshand.
Ja, natürlich. Ist ja beide Länder, die Finanzämter von beiden Ländern nehmen die Kurshand, das ist ja klar. Die wollen ja alle die Podcast-Einnahmen da, die Steuern
haben. Ja, natürlich, klar.
Aber es ist deswegen dieses Hin und Her. Und wenn ich in Spanien gemeldet bin, dann guckt Deutschland ganz genau. Weil dann sagen die, und was machst du hier? Warum bist du jetzt hier bei deiner Familie in Deutschland gewesen? Warum bist du jetzt nochmal hier? In Köln besuchst du einen Bergi? Weiß ich nicht. Wirkt ja so, als ob du doch noch hier wohnst.
Warum sind
die
so fies?
Ja, die gucken ganz genau. Und hier in Spanien ist halt zumindest so, ich sage halt, ich bin Deutscher und ich kann nachweisen, dass ich halt über die Hälfte des Jahres dann in Deutschland bin. Dann ist das ein bisschen einfacher. Aber ja, ist ein Luxusproblem, aber ich freue mich auf jeden Fall eigentlich darüber, dass es sich so gut anfühlt. Weil letztes Jahr hat es sich nicht so angefühlt. Letztes Jahr war ich in der Mietsfinca auch nie viel länger als 2 Wochen am Stück, weil ich war viel mehr unterwegs ja auch letztes Jahr. Dieses Jahr bin ich wirklich ein bisschen mehr zur Ruhe gekommen. Letztes Jahr mit den ganzen Fernreisen auch, wo ich immer zu Formel E, Formel 1 meine Jobs hatte, irgendwie dann einmal Mexiko und dann nächste Woche geht's nach Singapur und so. Das war ein bisschen extrem. Und jetzt kann ich hier richtig ankommen und ich fühle so ein bisschen wie so ein Rentnerleben. Ich fühle mich so ein bisschen wie schon so halb in Pension.
Mit 29. Also, alles richtig gemacht.
Aber so als YouTube-Rentner.
Ja.
Weißt du? Ich fühle mich so, ich habe nicht mehr, also ich finde es auch in vielerlei Hinsicht, finde ich das dann häufig selbst auch erschreckend an mir selbst, dass es so ist. Aber es ist halt so, ich habe nicht mehr diesen Drive, den junge, neue Generation hat, die ich einmal war. Ich bin wirklich jetzt alt. Ich bin jetzt einfach alt. Können auch alle, die zuhören und mich irgendwie noch kennen und ich sehe auch immer noch so aus wie 19. Ist halt so. Ich bin jetzt nicht mehr, ich bin einfach alt geworden. Und ich bin eigentlich nicht alt geworden, aber ich habe einfach für jetzt lange alles gemacht. Ich bin ja immer noch jung, aber so, ich habe echt lange das ganze Ding jetzt gemacht. Und mein Feuer für, weißt du, so crazy neue Projekte, für so, ey, ich fahre jetzt im Longboard durch Deutschland durch, gar kein Problem. Und die Woche darauf mache ich dann dies und das. Und natürlich nehme ich jetzt nochmal 60 Gaming-Videos als Vorproduktion in 3 Nächten auf mit Simon zusammen. Der Drive ist nicht mehr so da, sondern der hat sich mehr gewandelt in, ja, aber du möchtest das Leben auch genießen hier, ne?
Ja, also ich glaube aber, dass das gar nicht so sehr was mit dem Alter zu tun hat, sondern eher mit der Dauer, die du das jetzt schon machst.
Ja,
also
ja,
es gibt
klar, da
super viele andere Leute, die jetzt, keine Ahnung, in deinem Alter, in meinem Alter sind. Ich vergleiche mich ganz, ganz oft noch so mit Gronkh, also nicht jetzt inhaltlich, sondern dass ich mir denke, als Gronkh angefangen hat, war er so alt wie ich jetzt. Und er hat ja auch richtig krassen Output gehabt. Und Vor allem Wahnsinn, dass der auch ein 45-jähriger Mann, glaube ich, 43-jähriger. Alles Gute übrigens, lieber Erik. Zu was auch immer, ich weiß nicht, warum ich das gerade sage, aber vielleicht hast du
Glückwunsch dazu, oder? Dass er das auch schon so lange durchzieht.
Ja, genau.
Obwohl er vergleicht, war ja sogar älter angefangen als die ganzen jungen Spunde wie wir.
Genau. Und deswegen, ich merke das ja auch so ein bisschen bei mir, wenngleich ich natürlich auch nie diesen Hustle hatte, also diesen richtig krassen Hustle wie alle anderen, auf Daily Basis. Ich glaube schon, dass ich auch Phasen hatte, auch mit meinen Filmen, Tunnel und sowas, ist ja auch eine Belastung. Ich merke es jetzt auch gerade irgendwie, wo ich wieder, ich weiß, wir können es alle nicht mehr hören, aber auch teilweise 14 Stunden, 16 Stunden am Stück daran arbeite, einfach um es halt auch wirklich wegzukriegen. Ich habe übrigens mal überschlagen, ne? Es ist wirklich mit dem Tempo, an dem ich gerade sitze. Weißt du, was das Problem ist? Dass ich halt auch während der Produktion von dem Projekt, dessen Namen ich nicht mehr erwähnen darf. Übrigens, ich habe Harry Potter jetzt zu Ende gesehen letztens, den letzten Teil. Ja. War ich sehr enttäuscht von dem Finale, ehrlich gesagt.
Wie kommt der Sprung jetzt? Was in deinem Kopf mit deinen Synapsen gerade passiert?
Nee, wegen des Projekts, dessen Namen ich nicht mehr erwähnen kann. Und ihr wisst schon, also der Zauberer, dessen Namen ich nicht. Genau. Dass ich halt während des Projektes auch wieder dazugelernt habe und ich quasi immer wieder anspruchsvoller gegen Ende des Filmes werde und es eigentlich gegen Ende immer länger dauert, weißt du? Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Krux von dem Projekt. Aber ich möchte euch nicht langweilen damit. Worauf ich hinaus will, ist, dass ich an mir selber auch zum Beispiel gerade merke, wieder so eine neue Plattform wie TikTok und sowas. Bei mir ist der Drive, glaube ich, eigentlich wieder da. Ich glaube, ich hatte so 4-5 Jahre, in denen ich so langsam ausgeblutet bin, weil ich eigentlich auf dieses ganze YouTube-Let's Play-Ding schon keinen Bock hatte, aber trotzdem noch so daran festgehangen habe. Dann habe ich alles vor die Wand gesetzt, aber wirklich auf die positivste Art und Weise, dass ich das einfach brauchte, weil ich mich zu dieser Entscheidung vielleicht nicht wirklich getraut habe. Und jetzt merke ich richtig so, ich habe richtig Bock wieder, weißt du? Und das kann ich mir bei dir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn du einfach jetzt tatsächlich mal ein halbes Jahr nichts machen würdest oder vielleicht wirklich einfach nur, man dich nur noch über Insta-Stories mitkriegt oder ein paar YouTube-Shorts oder einmal im Monat irgendwie einen kurzen Clip.
Oder im Podcast.
Podcast sowieso. Ich glaube, dass du, wenn du trotzdem zurückkommst, dass da nicht die Leute wechseln. Das ist ja die große Angst. Haben wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast drüber gesprochen. Diese große Angst, wenn man dann komplett einmal Pause macht, sind Leute weg. Die Leute sind ja, natürlich verlierst du ein paar Leute auf der Reise. Aber ich glaube, die Neugier ist immer größer, dass Leute dir auch sofort wieder eine Chance geben. Und wenn du dann eben auch diese Energie hast, den Drive hast, vielleicht auch nochmal inhaltlich was zu ändern, einen neuen Approach zu haben, den du nicht hast, wenn du noch in diesem Trott steckst, dann
dann könnte das insgesamt positiv sein.
Ja, auf jeden Fall.
Auch. Aber darüber denke ich auch gar nicht so sehr drüber nach, ich kann keine Pause machen, weil dann gehen irgendwie Leute weg oder so. Aber es geht mir mehr darum, ich mag auch dieses Entspannte. Ich mag es, dass ich jetzt so ein bisschen diesen YouTube-Rentner-Lifestyle jetzt gerade so ein bisschen habe. Ich mag es, dass ich, das Video wird heute nicht fertig. Bergi ist gerade da. Kann ich auch nachher irgendwie morgen noch fertig schneiden.
Das fand ich bemerkenswert. Ja, das fand ich auch krass.
Hast du es gemerkt an mir sozusagen auch irgendwie im Vergleich zu vor noch 1, 2, 3 Jahren?
Ja, natürlich, klar. Also wir hatten natürlich einen schwierigen Start mit der Kamera auf dem Armaturenbrett, wo ich direkt dachte, oh no. Übrigens, was ich sehr geil fand, als ich das Video gesehen habe, ist, dass du mein Bild von meinem nackten Buddy zweimal prominent platziert hast, wo ich auch mich kurz erschrocken hatte, weil ich dachte, das ist jetzt in der Öffentlichkeit.
Ich hab das aber komplett verpixelt.
Ja, natürlich, aber trotzdem, also es war ja trotzdem ein privates Geschenk für dich, wenngleich ich natürlich wusste, wofür es geeignet ist und dass es irgendwann zu sehen sein wird. Aber das war so irgendwie, als jemand, der natürlich hohe, krasse Komplexe mit seinem Buddy hat, war das natürlich erstmal kurios zu sehen.
Der Buddy besteht aus 3 Pixeln. Auf dem Bild sind nämlich nur noch 3 Pixel zu sehen. Nochmal hier.
Aber es reicht. Naja, aber ich war auf jeden Fall, sehr, sehr überrascht auch tatsächlich, dass du auch oft da gechillt hast. Ich habe ja viele Videos von dir aufgenommen. Hast du vielleicht so ein bisschen erahnen können durch meinen TikTok, dass ich dich und Shani auch oft gefilmt habe aus dem Fenster oder einfach nur, wie du melancholisch am Wasser stehst. Und das hat mir irgendwie gut gefallen. Shani war natürlich dann so ein bisschen der Katalysator. Brauchte ich auch, weil ich natürlich motiviert wurde durch euch überhaupt auch erst dann selber TikToks zu machen. Das fehlt mir auch so ein bisschen. Muss ich wirklich sagen, dass mir das halt auch so Spaß gemacht hat, dass ihr mich so mitgeschliffen habt und ich richtig Bock hatte, ey, ich will jetzt auch wieder Content machen, weil ich will auch meine Finke auf Mallorca. Und das war echt cool und hat mich auch so ein bisschen daran erinnert, eben wieder, wie es halt früher war, als man sich gemeinsam im Teamspeak getroffen hat, alle haben sich gegenseitig motiviert und wie sehr mir das einfach fehlt und wie sehr das für mich auch Motivator war. Deswegen komme ich immer wieder gerne in die Finke von der Laden, ist eigentlich wie so eine Frischzellenkur, weißt du? Vielleicht machst du so ein kleines YouTube-Paradies da draus, weißt du? So eine kleine Kur. Das finde ich geil.
Da gehst du so hin dauergestressten YouTuber kommen, ja, genau, hier, um einmal wieder runterzukommen. Oder die Leute, die den Drive verloren haben, dass sie ihn wiederfinden dann hier.
Und dann höre ich aber, so, weißt du, aus dem Nebenraum so, hey, Bruder, was geht? Weißt du? Und dann weiß ich direkt so, ach krass, Monte ist auch da. War eine sehr miserable Monte-Imitation.
Ich dachte gerade, wen imitierst du? Gemerkt habe, dass es Monte ist. Ja, Monte ist ja auch, wird auch immer als Rentner bezeichnet. Daher kommt, glaube ich, auch der, dass ich den Begriff im Kopf hatte.
Echt? Wie ist denn der? Als Rentner.
Der ist nicht so viel älter als wir. Der ist doch 88 geboren. Deswegen hat er es auch in seinem Nutzernamen. Montana Black 88. Das heißt, 6 Jahre älter als ich.
Okay. 6 Jahre älter.
35 müsste der sein.
Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt.
Der ist wirklich Rentner. Aber es geht ja deswegen auch nicht ums Alter, sondern, wie du gesagt hast, schon um die Zeit, wie lange man das gemacht hat. Und ich glaube, Monte hat ähnliche Zeit wie ich angefangen. Und Monte ist halt auch jemand, der ist ja nicht mehr, der nicht hustelt, weißt du? Der einfach, hier macht er mal einen Streamer und hier macht er mal das. Monte ist auch niemand, der jetzt große Events oder so macht, sondern der ist dann halt der Opa, der auch mal zu Besuch kommt zu dem Event, das jetzt irgendwie ein Eli oder sonst irgendjemand organisiert hat. Und das sind die ganzen jungen Wilden, die alles machen. Und zum Beispiel uns in der YouTube-Welt, wenn ich mir jetzt Dave angucke, der jetzt irgendwie nochmal sagt, okay, ich packe jetzt spontan meine Sachen und fahre nach Schweden hoch und spiele nochmal Sam vs. Wild Staffel 1 nach, einfach auf spontan. Das sind halt genau Sachen, die ich früher auch gemacht habe, die mir jetzt so wahrscheinlich gar nicht in den Sinn kommen würden. Wo ich gar nicht jetzt den Drive hätte. Warum soll ich das denn machen? Ist ja kalt draußen. Oder ist ja, das sind Mücken.
Ja. Ja,
vielleicht sogar eine Spinne.
Oh Gott.
Und da, ich frage mich, kommt dieser Drive irgendwann wieder, wenn ich lange genug gechillt habe? Und eigentlich finde ich es aber eigentlich auch ganz geil jetzt, dieses so, ich habe ja das alles in meinem Leben ganz viel gemacht. Ich habe die Hustle-Phase gehabt. Ich bin überall hingereist, was ich mir irgendwie ausdenken konnte. Ich habe so viel gemacht. Es ist, und es sind die Erinnerungen in meinem Kopf und die sind schön. Und ich liege jetzt ja nicht nur zu Hause, ich bin ja immer noch viel unterwegs. Da geht für mich jetzt übrigens direkt nach der Aufnahme nach London erstmal. Und von London geht's weiter aus, nachdem ich da gedreht habe, übernächsten Tag nach Rom, wo ich auch was drehe. Das heißt, es ist ja nicht so, dass ich nichts mache. Aber ich mag es, dass ich mehr entspannt bin. Dass ich nicht jeden Tag denke, was drehe ich da?
Aber wie gesagt, ich glaube, dadurch, dass du es schon gemacht hast, es kitzelt dich das natürlich auch nicht mehr so. Das ist ja jetzt nicht was mega Abstraktes, Abgefahrenes, wenn jetzt irgendwie Dave da, ich weiß nicht, was er macht, auf eine Insel fährt oder whatever. So, das kannst du ja alles nachvollziehen und es wäre ja repetitiv, das jetzt auch zu wiederholen. So, ich glaube, dass du dich schon irgendwann neu erfinden wirst, vielleicht auch wieder Bock auf alte Sachen kriegst. Dann mache ich mir bei dir gar keine Sorgen, Felix. Und wenn alle Stricke reißen, dann Birgi fängt dich schon auf. Ich muss dich jetzt aber mal ganz kurz fragen,
ja,
weil mich das wirklich interessiert, wie war es, aus dem Flugzeug zu springen? Fallschirm, das war nicht dein erstes Mal, zweites Mal, aber trotzdem, wie war es? Du hingst, wenn ich es richtig mitbekommen habe, an Tom Cruise befestigt und ihr seid aus dem Flugzeug rausgesprungen, während es kurze Zeit später hinter euch explodierte.
Ja, und gelandet sind wir im Zug, fahren Zug.
Genau, gelandet seid ihr, du hast den Film ja auch schon gesehen, ne?
Ja.
Und?
Ja, ich rede nicht über den Film, ich rede nur über meine eigenen Erfahrungen.
Ja, aber
Film war gut. Film war, also crazy Action, ich will nur nicht zu viel verraten.
Nee.
Ich will keine Spoiler jetzt machen hier, aber es ist, also ich sag so, Lieblingsstelle, du hast ihn nicht gesehen, ne?
Nee, aber ich weiß nicht, welche Lieblingsstelle ist.
Aber im gelben Fiat 500, sehr geile Szenen, vor allem so mit der, sag ich mal, Paardynamik da drin, haben Shani und ich sehr drüber gelacht und uns ein bisschen wiedererkannt.
Ich gehe am Wochenende, ich habe jetzt mein großes Geburtstagswochenende, steht jetzt vor der Tür. Meine besten Freunde kommen zu Besuch und wir haben das große Triple geplant.
Oppenheimer, Barbie und Mission Impossible.
Fast, nee, was ist eigentlich mit Oppenheimer? Hast du da Bock? Wollen wir da jetzt gemeinsam eigentlich reingehen?
Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal in Köln bin.
Gibt's in Spanien auf Mallorca ein IMAX-Kino, 70 mm? Es gibt nur 30 Stück davon auf der Welt. Eins davon wird auf einmal stehen.
Ich war noch nie auf Mallorca im Kino, aber es gibt auf jeden Fall ein größeres Kino in Portopi, im Hafen von Mallorca. Ja. Es gibt mehrere große Kinos hier. Also, und die sind
also original mit Untertitel wäre ganz nice.
Ich glaube, es sind spanische Untertitel dann.
Ah, naja, aber auf jeden Fall Cocktails trinken am Freitag. Samstags gehen wir ins Schwimmbad, in die Therme und mit abschließendem Oppenheimer Kinobesuch. Und freitags noch schöne Runde auf der Couch sitzen und Videos schauen. Hier kann ich jetzt nicht genau ins Detail gehen, aber wir haben so ein...
Was für Videos
ein Guilty Pleasure.
Gemeinsam, mehr Trio.
Ja, ich sag mal, so ein polarisierender YouTuber, den wir uns seit vielen Jahren anschauen.
Ach so.
Ja.
Ja. Oh Gott.
Das wird ganz fantastisch. Ich freue mich da sehr drauf.
Ich habe ganz unschuldig gedacht bei Trio Infernal, dass er einfach nur drei Kinofilme hintereinander guckt.
Nee. Das wäre, weil der noch nicht läuft. Aber Oppenheimer habe ich außerdem meinem lieben Podcast-Partner Felix versprochen. Ich wurde eigentlich auch zur Pressevorführung eingeladen, aber wirst du ja auch nicht hier sein. Deswegen.
Nee, im Zweifel musst du das wahrscheinlich alleine machen, außer du kommst rechtzeitig wieder nach Mallorca. Also ich bin... Ach, aber ich bin nicht in Köln wahrscheinlich. Ich guck mal. Wir gucken das nochmal. Wir gucken nochmal.
Ende Juli.
Ein paar Termine,
ne?
Wo ich nochmal in Deutschland bin, auf jeden Fall.
Aber du hast, zurück zum Fallschirmsprung. Ihr seid beide rausgejumpt. Ist das für dich als jemand, der seit vielen Jahren als Thrillseeker Stuntman quasi zu Hause ist, eigenartiger Satzbau, der durch sowas eigentlich nicht mehr hinterm Ofen hergelockt wird. Wie ist das so für dich, aus dem Flugzeug zu springen? Schläfst du währenddessen eigentlich schon ein? lädst du nebenbei schon einen neuen Vlog hoch? Checkst du noch irgendwie?
Ja, Insta-Stories machen, gucken, dass die Kamera läuft und da darf ich ja nicht selber filmen, weil ich nichts in der Hand halten darf. Das heißt, ich gucke die ganze Zeit panisch, ob die auch richtig filmen wieder. Dann haben sie ja mit so einer 360-Grad-Kamera gefilmt und ich dachte, wie hält er die? Hat er auch die Einstellung richtig? Oh Gott. Und ist auch so, ich habe die gefragt, ob sie vielleicht nochmal die GoPro drehen können, damit sie dann als Hochformat, weil ich
im Flug
habe da Content, auf dem Weg zum Flugzeug, wo wir
das
schon alles anhatten.
Also lustig. Felix, der in der Luft bei wie schnell ist man da, 200 Kilometer pro Stunde gefühlt, einfach Regieanweisungen gibt. Halt die Kamera mal hoch, Kurt, für Instagram!
Ich habe das gesagt und die Antwort von dem Mann war, ich mache das häufiger, ich weiß, wie es geht. Und er hat natürlich nicht in Hochformat gefilmt.
Ernsthaft?
Mann, ja.
Ja, gut.
Ja. Aber deswegen musste ich dann so ein bisschen aus der 360 Grad konnte ich natürlich dann so ein Mittelding raus, Hochformat nehmen und deswegen sind in meiner schönen Insta-Story, die jetzt eh schon weg ist, nicht mehr zu sehen ist, aber deswegen waren die Shots so ein bisschen eng, weil ich musste halt aus dem Querding das rausschneiden. Ja, aber ich habe eh immer mach mir jetzt kaum Gedanken bis so 5 Minuten vorher, bevor es richtig losgeht. Dann mache ich mir gar keine Gedanken. Ja gut, ist halt Fallschirmsprung, mache ich halt.
Ja,
und dann, wenn du die Sachen anhast und in ein Flugzeug bist und das Flugzeug startet, das ist ja irgendwie so eine kleine Klappermaschine dann normalerweise, mit der du losfliegst. Und ne, muss ja alles preis-leistungsmäßig passen. Und dann fliegst du los und du sitzt ja dann nicht irgendwie normalen Sitzen, sondern auf dem Boden einfach alle aneinander, so ganz eng, also wirklich dieses Flugzeug und einfach wieder Laderaum praktisch, vollgeballert mit Menschen, so eng es geht. Wirklich so eng es geht. Weil jeder, der extra reinkommt, zahlt ja extra. Der Kohle im Sinne von Kohle einfach. Also. Nee, das würden aus irgendwelchen alten Metallplatten zusammengeschraubt worden sein. Okay. Und dann kriegst du halt Geld für jeden, der noch irgendwie mitspringt, ne? Auch irgendwie Hobbyspringer, die selber jetzt nicht Tandem, sondern selbst springen, zahlen nochmal ein bisschen was und dann dürfen sie da mitfliegen. Und die springen dann irgendwie 5-mal am Tag, wenn sie Bock haben. Und dann wird das ganze Ding voll gemacht und du hast irgendwie was an und diese Gurte, wie so ein Klettergurt, sind auch nicht richtig fest. Die sind so richtig locker und so, ist das richtig? Gerade so, und dann so Shani guckt, bei dir ist irgendwie fester, ist das bei mir richtig? Ist das so? Soll das so sein? Ist es jetzt peinlich oder unangenehm, wenn ich jetzt frage, ob das hier fest genug ist? So, die werden ja wissen, was sie machen. Und dann war auch so, im Flug wurden die dann fester gemacht. Also einfach so, also du bist schon bevor du einsteigst, wenn du einsteigst, wirst du, setzt sich sozusagen der, mit dem du rausspringst, schon direkt hinter dich und macht sich dann fest an dir direkt, bevor du losfliegst eigentlich. Und dann zieht er nochmal so, ohne das richtig zu sehen, einfach nur so, ne, nur so mit den Händen, also er sitzt hinter dir und greift mit den Händen über deine Schulter und so auf Brusthöhe zieht er nochmal irgendwie diese Gurte so straff, der kann die gar nicht sehen, weißt du, der macht nur noch Gefühl, oh ja, bisschen hier so, ja, passt schon. Also ich meine, die machen das sehr häufig. Ich habe mir sagen lassen, ich glaube, es war sogar der, mit dem ich gesprungen bin, dass er irgendwie 15.000 Sprünge in seinem Leben gemacht hat.
Der wirkt aber auch sympathisch. Ich finde, damit steht und fällt es ja so ein bisschen. Und es war genauso diese Art von Fallschirmspringer, die man sich wünscht. So eine frohe Natur, der irgendwie noch einen lockeren Spruch hat und irgendwie auch so dieses Aussehen. Wenn es jetzt so ein ganz in sich gekehrter, introvertierter Typ wäre, der sagt, ja Felix, ja, es geht jetzt gleich los, das wird lustig. Weißt du, dann denkst du ja schon eher, okay, bin ich hier gerade vielleicht Teil eines Abschiedes.
Aber Nummer 1 Joke ist ja immer bei Fallschirmspringern, ach, ist mein erster Tag heute. Ich glaube, das erzählt ja, ja ungefähr jeder Zweite.
Ja,
ja, aber so um sowas habe ich mir schon Gedanken gemacht. Und dann habe ich halt auch im Flugzeug, wo ich schon fest war, gedacht, shit, ich habe meine Schuhe, also Schnürsenkel nicht richtig festgemacht. Und ich gehe immer mit so richtig, ich habe nie Bock auf Schnürsenkel ziehen. Das heißt, meine Schuhe sind immer so gebunden, dass ich da einfach reinschlüpfen kann und wieder rausschlüpfen kann. Mhm. Und die sind ja nicht gesichert, die Schuhe irgendwie anders, ne? Du fliegst ja einfach durch die Luft in tausenden Metern Höhe und bist also mit voll der krassen Windgeschwindigkeit und alles. Und ist einfach deine Schuhe so locker. Und dann bin ich so runter meine Füße und wollte sie noch so festziehen. Und von hinten so, too late. Und dann hat er noch gesagt, wenn einer wegfliegt, dann muss der zweite hinterher. Das ist, weil er gesagt hat, es ist unfair für den, der die findet, wenn er nur einen findet. Deswegen, wenn einer runterfällt, muss der den zweiten auch hier machen. Das ist auch hier Fallschirmspringer-Ethik. Aber das war wirklich, das waren meine Gedanken. So, scheiße, meine Schuhe. Ich will nicht meine Schuhe verlieren. Weil ich muss dann nachher noch zur Deutschland-Vorpremiere oder Screening oder wie auch immer das hieß. Das war mit so einem, da war jetzt nicht Tom Cruise da, aber es war mit so einem roten Teppich und so schon. Und so ein paar Schauspieler, keine Ahnung, irgendwelche Berliner Models und so, die waren dann da. Und da musste ich ja hin zu dieser Presse vor, oder nicht Presse, Screening, Zeugs, wie auch immer das heißt. Zu diesen Veranstaltungen musste ich hin. Und ich wollte nicht ohne Schuhe dahin, weil ich hätte ja nichts gehabt. Und wir sind wirklich vom falschen Sprung ins Auto, direkt zur Premiere. Deswegen war schon gut, dass die Schuhe tatsächlich dran geblieben sind. Aber ich bin so raus aus dem Flugzeug, hing ich dann so halb raus. Der ist ja, du bist vorne, der Typ ist hinter dir an deinem Rücken festgemacht und du hängst schon aus diesem Flugzeug raus, alle Beine von dir gestrengt, sollst du eine Bananenhaltung sollst du dann machen, also Füße hoch, dass die Füße praktisch oben wieder das Flugzeug berühren, du hängst schon so halb raus nach vorne und dann springt er raus und ich kennst das so, deine Füße, ich habe die so versucht, meine Zehen so breit zu machen, den ganzen Fuß so breit zu machen, wie es geht, um den Schuh so einzuspannen. Das sind die Gedanken, die ich habe, bevor ich aus dem Flugzeug rausgefallen bin.
Geil.
Das war wirklich so nur dieser erste Moment. Und dann geht's los. Ne? Dann fällst du runter und es ist so genau wie im Freizeitpark, wenn du diese Freefall Tower machst. Ne? Das Gefühl, oder Achterbahn schnell runterfährst, dieses Gefühl im Magen. Wow.
Oh,
nur, dass es eine Ecke länger andauert, weil du länger halt beschleunigst und es sich nicht aufhört. Und dass du halt unter dir nichts ist. Und wir waren sogar so halb über den Wolken. Also es war keine geschlossene Wolkendecke, sondern die war so halb offen. Aber es waren halt, du warst deutlich über den Wolken. Und wir sind auch dann durch eine Wolke durchgefallen. Das heißt, es war echt krass hoch. So abstrakt hoch, dass du halt nicht richtig den Boden siehst. Aber auch so, dass du weißt, wenn jetzt irgendwas schief geht hier, dann bin ich tot.
Ich frag mich gerade, ich habe das schon ein paar Mal gehört, dass wenn man irgendwie, tut mir leid, dass wieder an alle, die im Flugzeug sitzen, kleiner Disclaimer, dass er vielleicht überspringt die nächsten 3 Minuten, aber wenn man aus so einem Flugzeug beispielsweise irgendwie rausgesogen wird oder sowas, weil keine Ahnung, die Hülle aufbricht und whatever und der menschliche Körper fällt raus, dass er, und auch zum Beispiel die Leute, die aus dem World Trade Center gesprungen sind, da habe ich jetzt schon öfter gelesen, dass die gar nicht den Flug mitbekommen haben, weil die Schutzmechanismen des Körpers, weil du so sehr unter Schock stehst, dich ohnmächtig werden lassen. Habe ich ganz, ganz oft gelesen, dass es das gibt.
Aber nicht, wenn du Fallschirm anhast, weil dann weißt du
Genau. Und deswegen frage ich mich, warum ist das nicht, wenn man runterspringt, dann eben im Tandemsprung oder alleine? Vermutlich hast du recht, die Antwort, weil man diese Sicherheit hat. Man weiß ja, dass eigentlich alles gut geht, aber eigentlich ja auch nicht. Also eigentlich ist man ja wahnsinnig
nervös. Ich halte das für ein Gerücht, dass die Leute dann bewusstlos werden. Also wird es mit Sicherheit auch mal gegeben haben, dass jemand bei einem Fall bewusstlos wird, aber ich glaube, das ist eher eine Erzählung, die man sich gibt, dass man sagt, ah ja, die haben gar nichts mehr mitbekommen, die sind in Frieden gestorben, irgendwie so, weißt du? Aha. Also eigentlich, weiß ich nicht, so ein Fall vom World Trade Center dauert ja auch nur ein paar Sekunden, wenn es speziell mal darauf geht. Bisschen makaber, aber wenn man darüber nachdenkt, so, ich glaube nicht, dass das, dass da jemand normalerweise Bewusstsein verliert, außer der ist irgendwie vom Feuer gesprungen und war so in der Panik, dass das irgendwie einen großen Einfluss dann hatte. Der
weiß, ja, irgendwelche Leute werden es bestimmt wieder wissen, die zuhören. Deswegen lass uns das gerne wissen.
Weil weißt du, beim falschen Sprung, wenn du bewusstlos wirst, ist ja voll gefährlich, weil die Landung kannst du ja dann richtig wehtun. Wenn du nur so rumflappst, so, weil es ein bewusstloser Körper, ne, dann kannst du ja richtig was brechen bei der Landung, wenn du falsch landest.
Aber gibt bestimmt Fälle davon, wo Leute ohnmächtig werden.
Wird es bestimmt geben, aber ich denke schon sehr, sehr selten, weil wenn das irgendwie ein häufiges Risiko ist, dass jemand bewusstlos wird, dann...
Naja, also, aber es muss ja einen Grund haben, dass hier die Höhenautomatik automatisch den Fallschirm zündet. Also so selten scheint es dann auch nicht vorgekommen zu sein.
Dass die Höhen, ach so, jetzt sowas passiert, wenn auch zum Beispiel, wenn du dich zu sehr in die Drehung reinkommst und dann drehst du dich sozusagen unkontrolliert immer schneller und dann wirst du bewusstlos durch diese Drehung. Also,
aber dann hilft es ja auch nicht mehr, dass der Fallschirm aufgeht, ist er ja schon. Das meine ich, dass das automatisch der Fallschirm gezündet wird, also geöffnet wird ab einer bestimmten Höhe.
Ja.
Naja, aber mein Lieblingsbild auf jeden Fall war tatsächlich aber nicht von dir, sondern von Shani, die während ihr Gesicht wirklich so ganz nach dieser klassische, wenn du so diesen, ne, früher gab es ja diese Testvideos von Leuten, die sich in irgendwelche Windkanäle gesetzt haben und dann geht das Gesicht ja immer so nach hinten und man sieht wieder irgendwie 10 Jahre jünger aus und wie Shani so runterfliegt und so ein Herzchensymbol macht und währenddessen ihr Gesicht, also sie sieht so ganz süßes Herzchensymbol, aber nebenbei der ganze Körper so am Wegflattern irgendwie ist, das fand ich sehr, 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 sehr lustig. Aber auch Props, dass sie sich getraut hat. Ich hätte mich das, glaube ich, nicht getraut.
Man würde auch denken, dass es Flugangst damit besiegt hat? Nein.
Nee.
Gehe dann nächste Mal Flug nach Mallorca wieder hier.
Hat sie echt Flugangst? Habe ich gar nicht so gemerkt, als wir zurückgeflogen sind.
Ja, wollte cool sein vor dir.
Ach so.
Okay. Wollte dich nicht weiter beunruhigen vielleicht.
Aber
wir saßen ja auch gar nicht nebeneinander beim
Flug.
Das
stimmt.
Wir waren ja 2 Plätze waren noch dazwischen.
Ja, wir haben dafür gesorgt, dass die Leute richtig evakuiert werden, wenn es
wir waren schön notausgangsreich. Aber Becky hat sich ja sehr beschwert über seinen Hinflug.
Ja.
Und dann habe ich natürlich für den Rückflug, habe ich mich dann drum gekümmert und genau. Da hatten wir, ne? War der Flug angenehm?
Der war wahnsinnig angenehm, ja.
Wir haben sogar noch Currywurst gehabt.
Was dem Sitznachbar von uns wirklich extrem angewidert hat, das war, glaube ich, ein sehr, sehr reicher Mensch, der mich angeguckt hat oder uns angeguckt hat, als wir die 7,50 Euro Currywurst da verspeist haben, als wären wir der letzte Abschaum der Gesellschaft, womit er ja auch nicht Unrecht hat. Aber, ja.
Ich finde, da muss man sich kein schlechtes Gewissen haben, wenn man was aus dem Bordshop bestellt. Also, ja, wenn du irgendwie, habe ich auch schon gesehen, es gibt Leute, die sich einen Döner reinholen ins Flugzeug, also den vorm Flughafen holen, Döner schön einpacken und dann mitnehmen. Oder stell dir vor, so ein dickes, fettes Leberwurstbrötchen zu Hause schmieren. Das verstehe ich, dass das auch in der Bahn oder so ein bisschen, sage ich mal, das ist ein ethisches Problem. Sollte man vielleicht nicht machen, aber wenn im Flugzeug oder in der Bahn irgendwas angeboten wird zum Essen und du das nimmst oder bestellst, da muss man kein schlechtes Gewissen haben und da verbiete ich mir auch böse Blicke von den Sitznachbarn, die mir mein schönes Currywursterlebnis auf 10.000 Fuß kaputt machen oder 30.000 Fuß.
Ja. Ja, ich fand's auch lecker. Also ich glaube, der Typ, der wird's auch schon wieder vergessen haben. Was ich habe ein bisschen rübergespickt, als er immer am Handy war, und das fand ich sehr beeindruckend. Er hat dann wirklich in dem Moment, wo das Flugzeug auf dem Boden war, Flugmodus aus und dann eine SMS-App geöffnet und dann just arrived, please send car. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Das fand ich schon sehr beeindruckend, weil ich dachte, natürlich, klar, da wird jetzt
das
schön,
willst du erreichen,
da wird jetzt schöne schwarze Rolls Royce wird jetzt vorgefahren. Und dann hat er auch nur so eine kleine Ledertasche dabei. Gar nichts, gar kein Handgepäck und gar nichts. Also nur so eine kleine Lederaktentasche. Und der wird schon die dicken Deals gemacht haben, auf jeden Fall. Please send car.
Ja, das ist erstrebenswert.
Ja.
Vielleicht kommen wir irgendwann auch dahin. Es gab doch mal, hat nicht Joko Winterscheid mal so eine App vor 10 Jahren gemacht?
Ja.
Die Butler. My Butler oder sowas hieß?
Butler, das, ja.
Der hat die immer noch einfach, die App.
Die ist doch pleite, oder?
Ja, ich glaube auch, dass sie pleite
Go
ist.
Go Butler
hieß es.
Ja, tja.
Hast du die da damals mal benutzt?
Nein.
Die kam mir so absurd damals vor. Das war noch zu SMS-Zeiten oder so gefühlt.
Ja, stimmt. Ja.
War es überhaupt eine App oder war das so eine SMS, die man geschickt hat?
Ich glaube, es war eine SMS, um die Barriere so gering wie möglich zu halten. Ja, hat mich irgendwie... Ich meine, im Endeffekt auch
so... Ich würde da sehen, hol mir eine Pizza von da und da.
Ja, hätte ich schon gar kein Vertrauen irgendwie. Und nee, irgendwie... Da habe ich dann lieber...
Ich habe mich da, glaube ich, nicht getraut, das zu benutzen, weil das so absurd ist. Aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ich würde sie voll gerne irgendwie mal benutzen, einfach nur um zu gucken, was geht. Was kann man alles bestellen?
Ja, aber gerade wir, App? Felix. Also du schreibst doch nicht so eine App, bitte buch mir mal zwei Flüge nach Tokio, wenn du genau weißt, dass du selber eigentlich 3 Stunden brauchst, weil du genau um die Fehleranfälligkeit so eines Buchungsprozesses auch weißt.
Weil ich die guten Plätze für
du willst gute
brauche.
Plätze und sowas. Dann wird dir da irgendwas
nämlich.
So nämlich. Wobei, du hast das doch, wo wir gerade darüber reden, dass du das erstrebenswert. Ich habe dich doch hier in deinem Vlog oder in deiner Insta-Story, habe ich dich doch schön in die First Class Lufthansa Lounge reinsteppen sehen. Mit den
Shunny Story.
Mit den geilen gelben Enten, die sie da ja austeilen. Und da bist du doch auch mit zum Shuttle-Service zum Flieger gebracht worden, oder?
Ja, aber da
das ist doch.
Aber schreibe ich keine SMS, please send car.
Ja, das
da gehe ich einfach hin, dann ist das so.
Ja.
Aber das ist, das ist schon angenehm. Aber es ist halt schon was anderes, als wenn du einen persönlichen Butler
natürlich,
im Leben hast,
klar.
den du, oder nicht mal Butler, sondern so ein SMS-Butler-Service, wo man einfach mal genau überlegen kann, was könnt ihr alles machen? Was würdest du dir jetzt wünschen in diesem Moment? Ganz viel hat man ja einfach. Das, wo man sich vielleicht vor 20, 30 Jahren noch von geträumt hätte, irgendwie wie unvorstellbar, dass man irgendwie einen Knopf drückt und dann kommt das dein Supermarkteinkauf zu dir nach Hause, ist jetzt ja einfach Standard. Ist ja gar nichts Besonderes mehr, weil gibt ja 10.000 Apps, mit denen du das machen kannst.
Ich hätte einen
Wunsch. Bei deinem normalen Supermarkt da. Ja, und was würdest du machen?
Ich würde mir jetzt wünschen, dass für mich ein Termin beim Neurologen gemacht würde, oder eine Neurochirurgie, weil ich da dringend hin muss. Letztens wieder auf der Suche
was
nach.
Macht der Neurodings? Macht der Haut oder?
Nerven. Und ich immer noch wegen dem Bein unter anderem, aber auch wegen was anderem noch. Und ich halt nach Termin geschaut hatte. Und dann gucke ich und vergleiche eben verschiedene Ärzte und dann hat der irgendwie eine schlechte Bewertung, dann habe ich jemanden gefunden, aber der hat eine schlechte Rezension auf Google und irgendwann bin ich nach 2 Stunden so mürbe, weil ich kein Vertrauen zu irgendeinem Arzt oder Ärztin finde, dass ich halt absage, weißt du. Und da würde ich mir manchmal schon wünschen, go Butler, mach mir einfach irgendein, dass ich das gar nicht mehr selber schon kaputt madig machen kann und Hauptsache ich kriege endlich so einen Termin, weißt du. Und da ist mir nämlich auch wieder letztens aufgefallen, wie schade ich das finde, noch nicht in der High Society angekommen zu sein, dass ich natürlich Leute kenne, die ich fragen kann, hast du mal einen guten Neurologen für mich, weißt du? Und der mir dann natürlich mich dann weiterleitet, weißt du? Hast du einen guten Neurologen in Köln für mich?
Nein, du brauchst einen Freund mit einer ausführlichen Krankenhistorie.
So, ja, oder mit viele Ärzte halt im Freundeskreis. Da, warum habe ich keine Ärzte und Ärztinnen im
aber
Freundeskreis?
Aber ich finde, das ist ja genau der Unterschied. Du hast ja schon die Apps und die Webseiten, die du benutzt, um Ärzte auch von den kleinsten Spezialfächern die rauszusuchen, um da und direkt Rezensionen auch noch zu sehen, ob die irgendwie halbwegs gut sind. Also mit ganz vielen, wenn auch vielleicht nicht privaten, sondern sozusagen anonym oder zumindest von fremden Menschen Empfehlungen, aber die gibt es ja. Das
naja.
Allein ist schon so ein riesiger Fortschritt.
Na klar, aber trotzdem habe ich dann da irgendwie einen Randy, den ich nicht kenne, der schreibt 5 Sterne, bester Arzttermin, alles heile. Und dann gibt's aber 2 Sterne, mir sind beide Beine abgefallen und ein Lolli gab's auch nicht. Und ich beides hat die gleiche Gewichtung, weil's von 2 Menschen kommt, die zu denen ich gleiches Verhältnis habe, nämlich gar keins, weißt du? Und dann bin ich natürlich, wem glaube ich jetzt? Während ich, wenn Felix sagen würde, ich habe da einen guten Neurologen, bedingungsloses Grundvertrauen.
Wegbekomme.
Ja, aber bei Ärzten denke ich mir, du, da wirst du dich schon auskennen. Deswegen, wenn ihr Arztempfehlungen habt, Neurologen in Köln, dann schickt mir gerne per Instagram, wenn euer Vater oder eure Mutter Neurologin ist und die hat normalerweise nur Privatpatienten oder Selbstzahler und da ist vielleicht ein kleiner Termin frei.
Bist du Privatpatient?
Ich bin kein Privatpatient, nee.
Ich auch nicht.
Nee.
Ich bin auch Kasse. Bin Kassenpatient. Ja. Aber ich bin einfach nur Kasse und ich zahle nur seit 10 Jahren Höchstsatz. Aber ich glaube, ich bin noch nie beim Arzt gewesen, wo mir die Kasse was bezahlt hat. Nicht mal beim Zahnarzt, weil ich tatsächlich seit 10 Jahren nicht mehr beim Zahnarzt war. Oh, oh.
Das verstehe ich für mich auch nach wie vor etwas sehr Unverständliches. Als jemand, der eigentlich sonst für mich so wirklich der Prototyp eines perfekten, sich auf sich selbst bedachten Menschen, also positiv selbstachtenden Menschen ist, dann zu hören, dass du vor 10 Jahren, also nicht, dass auch allein schon fürs Covershooting und sowas, was bald ansteht, Neues, also nicht, dass du dann da irgendwie nur 2 Zähne im Maul hast.
Ja, aber ich hab keine Zahnprobleme. Also ich habe jetzt vielleicht nicht die geradesten Zähne, aber es ist eher in der Jugend hätte ich mal was machen müssen. Jetzt hätte ich keinen Bock mehr auf eine Zahnspange einfach. Und das Ganze so Veneermäßig und sowas kannst du ja irgendwie Sachen dran machen, ne? Um so ein schönes Hollywood-Lächeln zu haben. Yeah. Gibt's ja auch hier, ne? Monte oder so hat das auch gemacht.
Ja, hätte
aber
ich auch
da habe ich auch nicht so Bock drauf, weil das musst du dann ja auch irgendwie nach 10 Jahren wieder neu machen und sowas und dann so und es greift auch irgendwie den Zahn so ein bisschen an und irgendwie, also weiß nicht, wenn es da so eine super easy Lösung gibt, würde ich tatsächlich was optisch mit den Zähnen machen. So, ich finde meine Zähne nicht nicht schlimm, aber ist halt dem schon, wenn ich sie easy irgendwie gerade machen könnte, kann auch ruhig was kosten, kein Problem, würde ich glaube ich schon mal machen. Aber ansonsten, jetzt nicht optisch, sondern rein gesundheitlich, bin ich halt super happy mit meinen Zähnen. Ich habe keine Probleme. Ich putz auch fast jeden Tag 2x Zähne immerhin.
Fast, ja, aber ich finde deine Ehrlichkeit. Ja.
Gibt schon so Tage, wo man abends, also morgens immer, aber abends gibt's dann schon mal so Tage, wo man dann so schon im Bett liegt und so, fuck, ich habe noch nicht Zähne geputzt.
Ach krass, das hab ich schon. Das ist bei mir genau umgedreht. Also abends immer, aber ja, dass ich morgens halt oft irgendwie, weil ich mir dann denke, oh, ich muss jetzt eh gleich den Kaffee, ich muss meinen Kaffee gleich trinken. Ich werde gleich einen Kaffee trinken. Warum soll ich jetzt, also dass ich mir erstmal denke, erstmal frühstücken und erstmal all den Scheiß rein, danach die Zähne putzen und dann verpasse ich aber diesen Moment. Es sei denn natürlich, ich habe relativ schnell Kontakt mit Leuten, dann putze ich mir die Zähne immer oder wenn ich, sobald ich rausgehe, putze ich sie mir dann nochmal. Aber morgens lasse ich dann schon oft, weil dann, wobei natürlich morgens auch ganz furchtbar ist. Also Stichwort Mundkuli, so wie man es früher mal schön gesagt hat. Ich weiß nicht, ob du mal, also wenn, ich finde das schon, das ist für mich sowieso der größte Betrug eigentlich der Filmwelt. Neben, es gibt viele, viele Sachen, die dort erstunken und erlogen sind. Aber wenn zwei sich Liebende nebeneinander im Bett aufwachen und sich wirklich mit 2 Zentimeter Abstand die schönsten Sachen gegenseitig zuflüstern, dann weiß jeder normale Mensch.
Frühmorgens meinst du?
Frühmorgens. Nein, so entspannt bleibt man nicht, weil man riecht einfach bestialisch aus dem Mund. deswegen.
Außer man hat sich ganz doll lieb.
Außer man hat sich ganz doll lieb. Das stimmt, Felix. Das stimmt. Was für ein schönes Abschlusswort, oder?
Na klar. Ich bin auch hier ein Profi, was Podcast angeht. Meine Folgen kommen auch fast immer pünktlich online.
So ach, dann, ist das jetzt die nächste Schelte, die ich mir die nächsten 3 Wochen anhören darf, ja? Leute.
Ich komme 20 Minuten zu spät zum Flughafen, um Bergi abzuholen. Und ich darf nicht einen Witz machen.
Na, Moment. Das ist aber ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, wenn wir einen festen Termin haben und zu diesem festen Termin, wo ich ja auch mir dann Zeit für freischaufel, weißt du, dich dann warten lassen würde, mega unverschämt, wo du dir auch Zeit für freischaufelst. Wenn wir aber offen sind, weißt du, dann finde ich das in Ordnung, sich 4 Tage nicht zu melden. So, Leute, also, was bedeutet denn das jetzt alles für die nächste Folge?
Ja, genau, weil wir haben jetzt ja schon Donnerstag, Leute. Wir laden immer montags hoch. Ich bin jetzt erstmal weg. Ich komme am Sonntag spätabends wieder. Wir gucken, ob wir da schon aufnehmen. Dann kommt die Folge am Montag oder wir nehmen Montag früh auf. Also sie kommt am Montag, das ist der Plan. Aber vielleicht kommt sie halt nicht direkt früh morgens, sondern ab der übernächsten Folge ist dann wieder normal im Rhythmus. Aber die nächste Folge, die wird einfach wahrscheinlich am Montag dann erst ein bisschen später kommen. Das wird schon mal so als Info. Dann haben wir schon mal gesagt, jetzt sind wir vorhin raus.
Genau, perfekt. Leute, dann hören wir uns in 3 Monaten. Fantastische Woche auf jeden Fall, Restwoche für euch, fantastisches Wochenende vor all dem für euch und
bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Macht's gut, Leute, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für euer Verständnis. Danke, tschüss.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Stopp. Die Folge ist noch nicht vorbei.
Nein, wir haben nämlich noch einen Tipp für euch. Ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Und falls ihr jetzt noch weiterhören möchtet, also weiter Podcast-Material auf die Ohren bekommen wollt,
dann haben wir die spannendsten, die verrücktesten und vor allem die gruseligsten Geschichten für euch. Wir machen den Podcast Mord of X und erzählen True Crime Stories.
Ja, das können absurde Mordfälle sein oder rätselhafte Cold Cases. Es geht um mysteriöse Sekten, um Mafiafälle, historische, psychologische Fälle und die größten Plot-Twists, die sich keiner ausdenken kann, außer das wahre Leben. Eine Folge, die wir gerade aufgenommen haben, ist über einen Fall, der hat mich schon seit Jahren beschäftigt.
Ja.
Die Geschichte hat mich noch nie losgelassen. Und zwar ist das die von Lars Mittang. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört oder was gesehen, denn es gibt ein sehr berühmtes Video an einem Flughafen, auf dem man einen jungen Mann aus dem Gebäude rennen sieht. Und danach ist er einfach verschwunden.
Ihr müsst euch vorstellen, es war ein junger Mann, der ist nach Bulgarien gefahren mit seinen Freunden, wollte dort Urlaub machen, feiern, trinken, das Leben genießen und er ist spurlos verschwunden. Was dahinter steckt, wer Lars etwas angetan haben könnte, darüber sprechen wir bei Mord of X.
Oder unbekanntere Fälle wie der Barfußbandit oder der Dating-Game-Killer, die ihr alle euch nicht entgehen lassen solltet. Also hört jetzt rein und abonniert am besten auch den Podcast. Jeden Montag gibt es eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Hören!